dann ist man ja auch erstmal in einer Parallelwelt unterwegs. Also all das, was man immer als Tipps bekommt, finde ich, hat ja absolute Berechtigung. Aber muss ja sagen, man ist trotzdem so die ersten 48 Stunden in einer anderen Welt.
Und dann ist häufig die Herausforderung, wie geht das Leben denn jetzt weiter und wann? Und da ist ein häufiges Problem, was häufig zu Verletzungen geführt hat, ist dieses schnell wieder arbeiten gehen. Dann fühlt sich in solchen Situationen die Frau eben alleingelassen und einsam und unverstanden vor allen Dingen.
Das ist eine sehr große Enttäuschung bei vielen Frauen. Habe ich, wie gesagt, schon häufiger im Coaching erlebt, dass die Frauen gesagt haben, oh, das hat bei mir so einen Schmerz ausgelöst. Ich fühlte mich in dem Moment wirklich alleine. Ich war noch gar nicht so weit und ich fand das mir gegenüber respektlos, dem verstorbenen Kind gegenüber irgendwie total komisch. Und die Welt dreht sich weiter, als wenn nichts gewesen wäre.
In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die akuten Emotionen nach einer Fehlgeburt nicht zu verdrängen, sondern sie zuzulassen und erste Schritte zur gemeinsamen Bewältigung der Trauer zu gehen. Da haben wir einige praktische Tipps reingegeben, wie man so diesen Schockmoment überhaupt erstmal Halt findet und dabei den Kontakt zueinander nicht verliert. Heute möchten wir noch tiefer auf einige Aspekte eingehen, wo in unserer Erfahrung immer mal wieder Konflikte und emotionale Verletzungen, Distanz zwischen Paaren entstehen und wie man das vermeiden kann und eher gemeinsam im Wir-Gefühl durch diese schwierige Phase dann durchfindet. Dabei geht es vor allen Dingen darum, diese Trauer nachhaltig zu verarbeiten und dann gemeinsam neue Kraft zu schöpfen und nach vorne blicken zu können. Aber nicht dadurch, dass man einfach nur abhakt und aus dem Gefühl raus will und einem das später dann doch wieder einholt, sondern dass man dieses Gefühl auch wirklich verarbeitet. Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung. Ja, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass man dem Ganzen Raum geben sollte, wie man über seine Gefühle so spricht, dass sie beim anderen auch wirklich ankommen, also über Basisgefühle sprechen, statt über Schlussfolgerungen, dass es vielleicht kleine Rituale sind, die einem durchaus auch mal helfen und dass man eben gemeinsam über Bedürfnisse und Erwartungen so spricht, dass man ein gemeinsames Bild davon hat, was einfach beiden hilft, aus dieser Phase dann auch wieder rauszufinden. Ne, denn die Empfindungen können ja und dürfen auch ganz unterschiedlich sein. Trotzdem kann das Ganze nur gemeinsam auch sozusagen als verarbeitet abgeschlossen werden. Und nicht, wenn es dem einen wieder etwas besser geht, dass der sagt so, ich bin jetzt raus, ne, und der andere steht da mit seinem Gefühl noch da. Wir haben das ja regelmäßig, haben wir auch in der letzten Folge gesagt, als Teil innerhalb von Beziehungskrisen, die wir verarbeiten, dass das auch etwas ist, was dann auf der Zeitlinie vorkommen kann, dass dort ein Trauerfall zu bewältigen ist. Das ist so wie hier manchmal die Fehlgeburt. Es sind natürlich auch andere Trauerfälle, wie Eltern verstorben zum Beispiel, wo auch ähnliche Dynamiken sind in Form der Beziehung, dass zum Beispiel sich der eine nicht hat gut unterstützt gefühlt, nicht gut gesehen gefühlt, sagt, da stand ich irgendwie alleine davor. Das hat uns irgendwie mehr in Distanz als in Verbindung gebracht, dass das passiert ist.
Das liegt natürlich auch am Thema an sich. Also wenn ich jetzt auf meine zum Glück eher wenigen Trauererfahrungen im Leben schaue, ist das auch immer verbunden mit einem absoluten Ausnahmezustand der Überwältigung, dass man damit, jedenfalls bei mir, jetzt nicht so akut schnell damit gerechnet hat. Also in einem Fall schon, da hat sich das durch eine lange Erkrankung abgezeichnet. Das war auch, muss ich sagen, rückblickend eine andere Form von Trauern. Nicht, dass es weniger schlimm war oder so, aber es ist anders gewesen. Und einmal, als mein Vater ja gestorben ist, das war ja sehr plötzlich und nicht komplett unerwartet, aber doch recht plötzlich. Und dann ist man ja auch erstmal in einer Parallelwelt unterwegs. Also all das, was man immer als Tipps bekommt, finde ich, hat ja absolute Berechtigung, aber muss ja sagen, man ist trotzdem so die ersten 48 Stunden in einer anderen Welt. Das fühlt sich alles unwirklich an, ne?
Da geht's oder ja länger, ne?
Ja, genau, aber so dieses erstmal fassen können, was ist mir überhaupt passiert? Und da ist natürlich jeder auch anders und weil das so intensiv ist, ist es auch wirklich schwierig, sich da mit jemand anderen zu verbinden, weil man selber so mit sich zu tun hat und mit seinem eigenen Gefühl der, ja, das nicht fassen könnt. Und da ist ja auch jedes Nervensystem anders aufgebaut, ne? So von der Regulierung. Manche Menschen gehen in einen starken Austausch mit anderen Menschen und brauchen das Gespräch und sagen, ich muss darüber sprechen und das kann doch nicht sein. Und ich habe doch noch gestern mit ihm gesprochen und der war doch noch so fit. Und wollen sozusagen die Bestätigung ja auch haben, ja, du bist richtig, es war alles in Ordnung. Oder dein Gefühl gestern war noch okay, das war wirklich valide. Oder auch Menschen, die sagen so, okay, ich muss jetzt hier mal die Tür zumachen. Ich muss mal gerade selber klarkommen. Ich kann doch jetzt nicht mit so vielen Menschen darüber sprechen. Das fühlt sich ganz komisch an. Und wenn es natürlich ein Trauerfall ist, der einen so als Paar gemeinsam betrifft, in Form von Verlust eines Kindes, das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Ja, da haben wir schon mehrere Aspekte eigentlich drin, die so gute Grundvoraussetzungen sind, wenn man da über sich selber ganz gut Bescheid weiß, aber auch in der Paarbeziehung das Fundament stabil ist. Das eine sind so die Metaprogramme oder auch dann das introvertiert oder extrovertiert regenerierend sein. Na, also das wäre ja bei uns zum Beispiel unterschiedlich. Ich bin introvertiert, du extrovertiert regenerierend, bedeutet, dass ich tendenziell für so etwas sehr wenig Menschen um mich haben wollen würde, bräuchte und eher auch mal Zeit für mich, um zu regenerieren, während du ja eher in Gesellschaft regenerierst und deinen Akku auflädst. Das heißt, du würdest da eher dazu neigen, mit vielen Menschen zu sprechen.
Mit einigen, ne? Mit vielen, dass ich es alles so die ganze Nachbarschaft zusammenholen würde. Das will ich jetzt nicht mehr, aber mit vertrauten einigen Menschen.
Aber für mich im Verhältnis genau. Fühlt sich viel an.
Ja, genau. Und das ist der Unterschied halt, ne? Ja. Und wiederum, wenn ich jetzt an unseren Trauerfall mit meinem Vater denke damals, also das Harte finde ich bei Trauerfällen ist ja auch, man muss ja auch gewisse Entscheidungen, wenn man in der Position ist, treffen. Und die Verarbeitung durch Sprechen ist ja eine Sache, aber man muss dann ja auch, wenn man in der Position ist, zum Beispiel jetzt, wenn es die Eltern sind und da ist kein anderer Elternteil, der sich kümmern kann, zum Bestatter gehen oder Kleidung zu Hause raussuchen oder Teil auf die Wohnung schauen, was auch immer. Also es wird ja auch wirklich aktiv gebraucht, Schritte folgen zu lassen. Und das weiß ich damals, das hat mich sehr überfordert, dieses Aktivwerden zu einem Zeitpunkt, wo ich emotional sich das noch gar nicht danach angefühlt hat.
Deswegen ist eben diese gemeinsame Herangehensweise, die Begleitung sehr gut, weil typischerweise immer einer etwas gefestigter ist als der andere in dem Moment und kann dann etwas besser und rationaler noch handeln als der gerade voll in der Trauer drin ist. Jetzt in so einem Fall, das wird aber bei Fehlgeburten ähnlich sein, dass einer immer zu jedem Zeitpunkt etwas rationaler ist, etwas mehr den klaren Blick gerade haben kann, je nachdem, wie sehr einem auch gerade ja das, was bevorsteht, triggert und welche Vorerfahrung man auch hat. Und das kann sein, dass das auch hin und her wechselt.
Ja.
Dass mal das eine kann der andere gerade besser leiten sozusagen und mal das andere. Und wenn man sich da dann unterstützt und sagt, pass auf, ich weiß ja ungefähr, was du brauchst, was du willst. Ich übernehme ein bisschen so die Fragen, das Reden und so weiter. Du guckst einfach ein bisschen mit zu, was da passiert. Und wenn irgendwas für dich unstimmig ist oder so, dann hakst du kurz ein. Das wirst dann wechseln, aber du brauchst jetzt nicht das ganze Gespräch vielleicht führen oder sowas. Dass man so ein bisschen schaut, wer kann da gerade die Aufgabe ein bisschen gefestigter übernehmen.
Und ich finde, diese Phase ist halt so sensibel, auch was Glaubenssätze von anderen Menschen angeht. Also was bei mir immer aufploppt, wo wir zusammen im Ruheforst waren. Wir haben einen Baum für meinen Vater ausgesucht. Und das fand ich schon total unwirklich und unrealistisch, da jetzt in so einem Wald zu stehen, 2 Tage, 3 Tage, nachdem er gestorben ist, und da einen Baum auszusuchen. Und da hatte ich so den Glaubenssatz von einer Person, weil ich Angst hatte, ich finde keinen passenden Baum. Also, weil ich einfach gar nicht in der Lage war. Und ich hatte auch so einen inneren Widerstand, da irgendwas zu suchen und auszusuchen. Und da war so der Glaubenssatz mit, das wirst du spüren. Du wirst vor dem Baum stehen und das spüren, wenn das der richtige Baum ist. Ja, was war Ende des Lieds? Wir beide sind mit diesem Förster durch diesen Wald geirrt, in meinem Gefühl geirrt so ein bisschen. Wir sind vor, zurück und hier können wir nochmal, da können wir noch gucken. Und dann standen wir da und waren dann einmal durch. Und ich habe dir zu gesagt so, da ist nichts bei. Also so, ich habe keine Ahnung. Ja, da vorne, ja, kann sein, weiß ich nicht. Und ich dachte so ein Scheiß habe ich. Ich habe gar kein Gefühl hier. Ich stand nicht vorm Baum und dann kam die große Wärme und ich wusste in dem Moment, den nehmen wir jetzt. Das war nicht so einfach. Und das finde ich war auch nochmal so eine Erfahrung, wo ich dachte so, ja, das hört sich immer schön an, aber es ist halt auch umso deprimierender, wenn es dann nicht eintritt, weil man halt in der Emotion noch so festhängt, ne?
Jetzt musst du aber auch noch erzählen, wie du dann zum Baum gefunden hast.
Wie ich zum Baum gefunden habe?
Nee, wenn du schon sagst, du hast bei keinem der Bäume, wo wir da durchgeirrt sind, ein gutes Gefühl bekommen. Am Ende ist es ja einer der Bäume geworden. Jetzt, wir wollen natürlich auch nochmal vielleicht alle wissen, wie du denn nun zu dem Baum gefunden hast, wenn
das
du kein warmes Gefühl bekommen hast.
Guck mal, das ist zum Beispiel auch bei mir schon komplett gelöscht.
Also für uns war, es gab ja verschiedene Bäume, also Buche, glaube ich.
Und unterschiedliche Preiskategorien, Eiche, das kann man so ganz klar mal aussprechen.
Genau, auch, ne? Verschiedene Preiskategorien und so weiter. Aber das war relativ schnell klar, so von der Optik, dass das eine Eiche sein sollte. Dann war recht schnell klar, dass das unstimmig ist, zum Beispiel so ganz junge Bäume zu nehmen, sondern zu sagen, Mensch, ne, das älterer Mann, irgendwie gefühlt ist, da muss auch ein alter, großer Baum das sein, so vom Gefühl. So waren das nachher so die Sachen. Ja, und der Baum, der hatte irgendwie, ich glaube, das passte gut, wenn ich mich erinnere, jetzt ist das eine Teil abgeholzt worden, was dran war. Aber da ging es darum, schon mal zu gucken, dass da auch ein Platz für deinen Bruder irgendwann sein sollte. Und dann hatten wir so ein Gefühl, irgendwie, so da ist dieser Hauptbaum, das könnte dann dein Vater sein und dieser Nebenbaum, das steht irgendwie für deinen Bruder.
Ja, ja, genau, so, stimmt.
Das,
ja.
Das war so die Kombination, wo wir da hingefunden haben.
Aber auch das, hat ja einfach auch gedauert, ne? Und das ist ja auch immer ein Prozess, dann zu sagen, okay, man geht da zusammen durch und auch die Inspiration in dem Moment von dir da mitzunehmen und zu sagen, okay, Ina, guck nochmal, ne? Du musst dich jetzt auch heute nicht hier entscheiden. Also es war jetzt auch nicht so, dass der Förster gesagt hat, so, ich brauche die Unterschrift. Aber
nee, es ging um eine Vorauswahl, so ein bisschen, ne? Dass man schon mal so weiß, welche Bäume könnten in Frage kommen, ne?
Aber innerlich muss man auch sagen, wollte ich auch das Thema einfach abgehakt haben. Ich habe auch gedacht, ich möchte jetzt diesen Baum. Ich möchte nicht morgen nochmal hier in diesem Wald stehen, das will ich nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, weil ich glaube, es gibt immer eine Person, jetzt bei dem Beispiel ist klar, es ist mein Vater, ich meine, es ist auch dein Schwiegervater, der gestorben ist, aber ich glaube, von der Gefühlsrange war ich schon sehr ausgeprägt.
Jetzt machen wir nochmal einen ganz kleinen Exkurs, weil wir jetzt in das Thema reingehen, gerade, dass der Vater gestorben ist und so ein bisschen uns von Fehlgeburt entfernt haben. Aber viele Mechanismen sind sehr ähnlich. Auch eben das Elternversterben ist auch häufig was Distanz eben zwischen Paaren macht. Nur mal ganz kurz, das ist für jemanden halt belastend, das zu tun. Jetzt dort Entscheidungen treffen zu müssen und mit jeder Entscheidung nochmal irgendwie diese Endlichkeit sich bewusster zu machen. Und jetzt geht's um Verantwortung und Aufgabe. Das ist immer der Unterschied, finde ich, wie man das gut trennen kann. In dem Fall hat dein Vater Verantwortung und Aufgabe überlassen.
Ja.
Und das ist schade. Und das finde ich, man kann das den Kindern, zum Beispiel in so einem Fall, oder auch dem Partner, wenn man nachher älter wird, man kann das alles so hinterlassen, dass möglichst wenig Verantwortung und Aufgaben überbleiben, weil es ist zwar vielleicht für einen selber hart, aber man sich seinen Baum selber aussucht, wenn man das so möchte. Und man vielleicht selber zu einem Bestatter seiner Wahl geht und sagt, welches Programm man dort wählen will. Weil das ist ja ein echtes Programm inzwischen,
das
was du da wählst.
Das ist makaber, ja.
So, und das heißt, das kannst du alles selber entscheiden. Und dann können sich die Kinder, die Hinterbliebenen, voll auf die Trauerbewältigung fokussieren. Haben da irgendwie einen Zettel liegen und wissen, okay, oder haben das mitgeteilt bekommen, Bestatter XY, der weiß über alles Bescheid. Du brauchst dich da nur melden, der führt die Sache mit dir durch, der hat alles, ich habe alles mit dem gewählt, das alles steht. Hauptsache, so diese ganzen kleinen Entscheidungen, die alle jetzt belastend sind und wo man überall denkt, ich will das nicht entscheiden, warum muss ich mich damit beschäftigen? Ich bin gerade so traurig, ich habe da gar keine Energie für. Was weiß ich denn, was für ein Baum, was weiß ich denn, was für eine Urne, was weiß ich, also das ist so.
Welche Blumendekoration, ich habe das Gefühl gehabt, bisschen wie bei einer Hochzeit, ja, blättern sie mal durch und suchen sie das aus. Und ich dachte so, bin ich denn hier jetzt gelandet, ne?
Also das so am Rande, ne, falls man da so jetzt so in diesem Thema drinsteckt, ist das immer schön, wenn man selbst oder die Eltern dann diese Dinge entscheiden, wählen, ne, und dann wirklich weiß, die Kinder können in Ruhe traurig sein, ne?
Jetzt ist es ja bei der Fehlgeburt einfach auch nochmal so eine besondere Situation, weil es ja einer von beiden ja auch körperlich betrifft. Und das nimmt ja natürlich nochmal ein ganz anderes Ausmaß an, wenn ich weiß, wir beide haben uns für ein Kind entschieden und egal in welcher Schwangerschaftswoche das jetzt passiert, wir haben uns auf jeden Fall, da war Freude am Anfang, da war Verbindung am Anfang und dann endet das Projekt sehr häufig ja auch abrupt und entstehen körperliche Konsequenzen natürlich aber auch neben den starken emotionalen Konsequenzen in dem Moment.
Falls jetzt jemand gerade sich berufen fühlt, zu kommentieren, wie könnt ihr sowas Projekt nennen, was mir gerade so hochkommt. Ich glaube, das liegt einfach daran, so wenn man selber Unternehmer ist, dann beschreibt man irgendwie auch privat fast alles, was man macht, so als gemeinsames Projekt. Das ist einfach irgendwie so unser individuelles Wording, ne? Ja, da hilft dann, glaube ich, sehr gut nochmal, was wir in der letzten Folge schon hatten, das Sprechen in Basisgefühlen wirklich. Dass in dem Fall die Frau versucht, über die Nennung der Basisgefühle dem Partner, dem Mann transparent zu machen, was einfach das für ein Gefühl ist und wie das Erleben ist. Ja, weil das kann man von außen natürlich nur teilweise sehen und die Gefühle, die so da sind oder das, was man so an Gefühlen nach außen hin zeigt, das kann man nur interpretieren. Ja, das heißt, da wirklich in Basisgefühle 1 und 2 zu gehen. 2 wäre jetzt Traurigkeit, Ärger, Wut, Schamgefühl, Enttäuschung, Schmerz, Leid. Und wenn man das dann noch empathischer machen möchte, dann wirklich auf die Körperempfindung einzugehen. So als würde man das jetzt dem Arzt beschreiben. Ne? Druck in der Brust, Schmerzen im Bauch, zittrige Knie, schwitzige Hände,
also so etwas wie, wenn ich morgen an den Arzttermin denke, ne, da kriege ich schon ganz zittrige Hände, ne, mein Herz schlägt jetzt schon so schnell, dass man da eine Verbindung schafft, weil das gerade für Menschen, die eher rational auch geprägt sind, leichter zu fassen ist.
Ja, wenn man sagt, ich habe da Sorge vor dem Termin morgen, dann, wenn ich die Sorge nicht habe, dann hilft mir das gar nichts, dann kann ich mit der Sorge nicht viel anfangen.
Genau, und dann kann so ein Spruch wie, wir werden gucken, was passiert, du brauchst dir jetzt keine Sorgen machen, macht keine Verbindung in dem Moment. Ne? Das ist lieb gemeint, also ne, positive Absicht, finde ich, kann man schon sehen dahinter, aber es macht kein Gefühl von Verbindung.
Und deswegen ist dann so wichtig, dann mitzuteilen, wie sich die Sorge anfühlt, ne, was ist das wirkliche Gefühl, was entsteht, sodass dann kann ja auch der Mann in dem Fall zum Beispiel transparent sagen, ich teile diese Sorge rational nicht, aber ich kann dein Gefühl sehen und das fühlt sich bestimmt echt doof an, was du da gerade erleben musst. Ne, soll ich dich umarmen? Was brauchst du? Was hilft dir? Wie kann ich unterstützen, dass du durch dieses Gefühl gut hindurchkommst?
Und da sagte mal ein Paar, und das finde ich auch ganz schön, da sagte die Frau dann zu dem Mann in dem Moment, du, ich weiß gar nicht, was ich brauche, ich bin so überfordert. Und da hat der Mann dann gesagt, ja, das würde mich auch, glaube ich, überfordern, aber ich kann dir jetzt 3 Dinge vorschlagen und du wählst vielleicht von den 3 Dingen was aus. Also ich hätte so 3 Ideen, ne? Ich kenne dich schon jahrelang, was dir gut tun würde. Ich spreche die mal aus und du wählst vielleicht davon was aus. Und das hat ihr so geholfen, dass sie nicht so selber was suchen musste, sondern er dann gesagt, okay, wollen wir eine Runde spazieren gehen? Möchtest du dich einen Augenblick hinlegen? Wollen wir was essen? Also er hat da ein bisschen was vorgeschlagen. Und sie hat gesagt, das hat ihr so den sicheren Rahmen gegeben, zu sagen, okay, dann nehme ich das.
Ja, das ist dann so ein schmaler Grat zwischen, ich nehme dich auch ein bisschen mit, ja, ne, und motiviere dich ein bisschen. Jetzt darfst du auch in die Selbstfürsorge gehen. Es darf auch sein, dass du dir was Gutes tust, um zu regenerieren, Akku aufzuladen, um auch Kraft zu haben für die Schritte, die gebraucht werden. Ja, so ein bisschen motiviert, aber auch gleichzeitig zu gucken, wenn derjenige sagt, nee, wirklich nicht, dann auch zuzulassen, okay, dann jetzt geht's gerade wirklich nicht. Derjenige möchte wirklich seine Ruhe haben oder sich zurückziehen oder ja gerade mal nichts tun. Ne?
Wir hatten ja auch vorab so ein bisschen bei dem Thema Fehlgeburt überlegt, welche Erfahrungen wir in den Coachings so mitgenommen haben von Paaren und was so entscheidende Punkte sind, die immer wieder hervorgekommen sind, die zu Verletzungen geführt haben. Und man sagt, da war das schwierig, das Wir-Gefühl zu halten. Und es hätte jetzt schon einen großen Anteil ausgemacht, wenn man da anders rangegangen wäre. Natürlich ist das immer leichter, ne? Also wenn ihr jetzt gerade in so einer Situation seid, macht es vielleicht ein komisches Gefühl, dass, wenn wir das so aussprechen, ist es immer leichter, von außen drauf zu schauen oder auch mit dem Wissen von heute zurückzuschauen, sich da nicht zu sehr zu verurteilen, wenn etwas auch in der Vergangenheit liegt und zu sagen, ja, warum haben wir es damals bloß nicht so und so gemacht? Das ist normal, das ist auch in anderen Lebenssituationen so, dass man das dann leichter hat, so drauf zu schauen. Aber trotzdem möchten wir es einmal vollständigkeitshalber einmal erwähnen, weil es ja auch vielleicht gerade einigen Menschen in dieser Situation jetzt helfen kann, diese Impulse nochmal mitzunehmen.
Die beiden wichtigen Begriffe sind sicherlich Wir-Gefühl und zusammen, Dinge zusammen zu tun und vor allen Dingen auch seinen inneren Kompass, also stimmig, unstimmig, in der Zeit nicht zu verlieren. Also das Erste, was man so machen könnte, ist, wie man es auch schon bei der Schwangerschaft hatte, wo man zusammen entscheidet, wie erzählt man was, wem, wann und das zusammen bespricht, so auch hier zusammen besprechen, auch wieder, wie erzählt man das wann, wem genau und so weiter. Und vor allen Dingen möchte man das zusammen machen oder alleine. Und da dann auch wirklich wieder auf Stimmigkeit zu achten und nicht, wenn nur weil der andere sagt, du, ich kann das nicht, mach du alleine. Und in mir macht das ein unstimmiges Gefühl. Ich merke so, oh, alleine, das entzweit uns, das mag ich gerade gar nicht. Da dann trotzdem nicht zu sagen, ja, weil du gerade so viel Leid hast, mache ich das alleine, sondern einmal zu gucken, oh, es fühlt sich unstimmig für mich an. Was können wir tun, lernen, verändern in dieser Situation? Was brauchst du, damit, dass wir es stimmig zusammen machen können, zum Beispiel?
Brauchst du vielleicht jetzt noch ein paar Tage, ne? Oder welcher Rahmen ist denn der stimmige, dass du sagst, ja, ich möchte es gerne vielleicht bei uns zu Hause sagen, möchte es nicht in einem Restaurant nebenbei erzählen? Gibt es ja verschiedene Varianten.
Genauso wie man besprechen kann, und das ist immer das Ding, ne? Alles besprechen und in Stimmigkeit bringen, ne? In Folgen reinhören, hatten wir letztes Mal auch gesagt, wie man stimmig Entscheidungen trifft, wie man stimmige Kompromisse schließt, dass man da wirklich immer als Paar so eine gewisse Stimmigkeit zusammen erzeugt oder im Mindestmaß sagt, wir wählen den am wenigsten unstimmigen Weg für uns, weil manchmal gibt es keinen stimmigen Weg in solchen Fällen. Zum Beispiel auch Arzttermine, ne? Möchte man die zusammen machen, möchte man die begleiten, wie soll das genau ablaufen, was wünscht man sich an der Stelle, ne?
Da zum Beispiel bei einem Paar weiß ich noch, da war ihr das ganz wichtig, dass er bei dem Arzt, der mir im Krankenhaus mit dabei ist. Und aber da war auch das Ende der Kraft für sie. Und dann hat sie gesagt, wir brauchen ja noch, und so ist es manchmal ja auch, es gibt ja auch schon Kinder in der Familie manchmal. Ist ja nicht so, dass man als Paar sich auch komplett rausnehmen kann, sondern dass die anderen Kinder müssen ja weiterhin versorgt werden, betreut werden. Und dann hatte sie gesagt, und es wäre eine Erleichterung für mich, wenn du dich darum kümmern könntest, wo unsere Kinder untergebracht werden.
Und das ist eben auch was, wo man Stimmigkeit zusammen erzeugt. Ne? Wie geht man mit den Kindern um, die schon da sind? Na, wenn man schon 1, 2, 3 Kinder hat, wie kümmert man sich um die? Kann man ein Netzwerk aktivieren, was unterstützen kann, die natürlich dann auch als erstes mit informiert werden und dann natürlich auch ein herausforderndes Gespräch erstmal zu zweit. Wie sagt man es den Kindern? Ne? Auf welche Art und Weise? Je nach Altersstufe auch. Ne, und auch da, dass man zusammen das den Kindern erzählt. Ne, also auch da wieder zusammen besprechen und zusammen typischerweise erzählen. Denn das ist auch für die Kinder so ein ganz wichtiges Signal, dass die Eltern wirklich als elterliche Einheit da sind. So dieses Signal, uns miteinander geht's noch gut. Ne, wir sind weiterhin stabil. Ne, aber die Situation ist trotzdem so, wie sie ist. Und dann mal guckt, was für Gefühle kommen denn bei den Kindern da zum Tragen. Und dann ist häufig die Herausforderung, wie geht das Leben denn jetzt weiter und wann? Und da ist ein häufiges Problem, was häufig zu Verletzungen geführt hat in den Beziehungen, die wir da kennengelernt haben, ist dieses schnell wieder arbeiten gehen. Typischerweise auf Seiten des Mannes. Dass man dann nach 2, 3 Tagen wieder arbeiten geht und sagst du, mein Leben geht jetzt weiter, ich muss auch wieder Geld verdienen. Und ich denke, das ist nicht unbedingt das Arbeiten gehen an sich, was dann die Verletzung macht, sondern eher, dass das ja nicht gemeinsam abgestimmt wurde und da keine gemeinsame Entscheidung getroffen wurde, nach 2, 3 Tagen geht einer wieder arbeiten, sondern das wird dann so gemacht. Und dann fühlt sich in solchen Situationen die Frau eben alleingelassen und einsam und unverstanden vor allen Dingen. Häufig auch hilflos, ohnmächtig. Das sind so die Gefühle, die benannt werden. Das ist ein Thema, auch da wieder ganz offen zusammen drüber sprechen und auf jeden Fall Stimmigkeit herstellen. Ne?
Das ist eine sehr große Enttäuschung bei vielen Frauen. Habe ich, wie gesagt, schon häufiger im Coaching erlebt, dass die Frauen gesagt haben, oh, das hat bei mir so einen Schmerz ausgelöst. Ich fühlte mich in dem Moment wirklich alleine. So, ich hätte das nicht erwartet. Und ich hatte auch das Gefühl, jetzt muss ich Verständnis haben. So, und ich war noch gar nicht so weit und ich fand das mir gegenüber respektlos, denn dem verstorbenen Kind gegenüber irgendwie total komisch und dieses, die Welt dreht sich weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Und dann auch den eigenen, so das eigene Leben damit wieder in Gang kriegen zu müssen, wenn man sagt, ja, aber er geht jetzt wieder zur Arbeit, das heißt, jetzt wird jetzt von mir erwartet auch, wenn ich jetzt körperlich geheilt bin, dass es dann sofort normal so weitergeht. Und wenn man dann keine Verbindung zueinander hat, dann, und so war es häufiger schon, dass der Mann auch in der Paartherapie sehr überrascht war und gesagt hat, aber du hast doch gesagt, ist okay. Ich habe doch gesagt, wird dann morgen wieder zur Arbeit gehen und du hast jetzt nicht irgendwie total wütend reagiert, du warst schon enttäuscht, ja, das glaube ich schon, habe ich vielleicht damals nicht gesehen, aber hast jetzt nicht auf mich so gewirkt, du hattest das ja alles irgendwie am Griff und ich wusste auch nicht, was ich tun soll. Wie soll ich dir denn helfen?
Da ist es wirklich wichtig, diese Unstimmigkeit auszusprechen und das nicht zuzulassen oder nicht sagen, okay, wenn das sein Weg ist, dann geht den, sondern wirklich zusammen wieder das in Stimmigkeit bringen, sich da nicht zurücknehmen und auch nicht drauf hoffen, dass der Mann das sieht,
ja,
sondern wirklich aussprechen. Also ich glaube, also Männer sind da wirklich auf ganz direkte Kommunikation, weniger interpretieren und die kleinen Zwischenzeilen lesen, sondern wirklich, wenn ich sage, ich gehe wieder arbeiten, du sagst, ja, dann mach dein Ding, dann ist für mich, ich höre, ja, mach dein Ding. Und dann ist so, jo, bin ich im Arbeiten drin. Da muss man wirklich aussprechen, was das mit einem macht und nicht so, na, hoffentlich sieht er, dass es mir damit nicht gut geht und so weiter. Ganz klar aussprechen, was ist, was man fühlt.
Und bei einem Paar war das auch so, dass sie gesagt hat, ja, ich habe aber auch so viel geweint. Hast du das nicht gesehen? Ich saß doch zu Hause, habe nur geweint. Hat er gesagt, ja, das habe ich gesehen. Aber es hat mich so überfordert. Und ich fühlte mich nicht als der Mensch, der einen Mehrwert bringt, wenn ich zu Hause bleibe. Weil du hast auch davor die Tage geweint und ich konnte es auch nicht irgendwie beenden oder dir helfen. Und da habe ich gedacht so, ja, das ändert ja auch nichts, wenn ich hier bin.
Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl,
ja,
wenn man sieht, der Partner, die Partnerin weint die ganze Zeit und du kannst und weißt nicht, wie du helfen sollst. Dass diese Hilflosigkeit, Ohnmacht, da will man natürlich auch irgendwie
und
raus.
Dann hat er natürlich versucht, also in seiner positiven Absicht, hat er gesagt, ja, und ich wusste nicht, was ich tun soll, ich habe Essen doch mitgebracht. Hat sie gesagt, ja, du hast Essen mitgebracht. Das ist nicht mein Problem gewesen. Sagt, ja, aber ich wusste nicht, was ich anderes tun soll. Und damit, also man sieht ja, finde ich, in so einer Situation auch einfach die Hilflosigkeit so auf beiden Seiten. Und das macht Trauer ja auch oft, häufig so aus, dass man da steht und sagt, ja, die Welt geht unter und wir beide wissen nicht, was wir tun wollen. Ja,
ja, und da wirklich immer ganz offen sagen, ne, ich bin hilflos, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilf mir, wie ich dir helfen kann. Was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Wie können wir gemeinsam hier ganz gut rausfinden? Und hier ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Knackpunkt, finde ich, in so einem Ereignis. Die Vorerfahrung und das Fundament spielt jetzt eine sehr große Rolle, auch was das für Folgen, wir sagen ja Brillen, auslöst. Also was man anfängt, auch für Urteile sich nach der Situation über den Partner zu bilden. Nehmen wir den Fall, dass eine Vorerfahrung, eine Schublade schon da war, dass der Partner eher unzuverlässig ist. Eher wenig hilfsbereit. Zum Beispiel, ne, man sich vielleicht schon mal in anderen, kleineren Situationen alleingelassen gefühlt hat. Wenn das eh schon da ist und dann fühlt man sich in dieser Situation wieder alleingelassen, dann löst das innerlich bei vielen aus so ein Ding, okay, ich dachte immer, in den Kleinigkeiten kann er das nicht sehen, ist nicht da. Aber wenn was Schlimmes passiert, dann habe ich auf jeden Fall volle Unterstützung und merke dann so, aber die kommt nicht. Ich bin auch in dieser krassen Situation, fühle ich mich alleine. Und dann kann innerlich so ein Switch kommen, so, dann brauche ich den ja gar nicht.
Mhm.
Das ist ja gar keine Sicherheitssäule für mich. Und deswegen ist das so sensibel, dass man in dieser Phase wirklich miteinander gut spricht und schaut, was beide brauchen und wo sie in ihrer Trauer und der Bewältigung stehen. Und wirklich auch gemeinsam beschließt, wann es okay ist, wieder Aspekte des normalen Lebens, ja, wo es dann weitergeht, arbeiten gehen, Freunde treffen, wann das wieder losgehen kann zusammen. Also hier diese Unterstützung ist so gut. Und wenn man nichts tun kann, dann ist man einfach zu Hause und gibt den Raum.
Ja.
Und sagt, du, ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht sagt dann die Frau auch in dem Moment, ich auch nicht. Ja. Und sagt dann einfach zu sagen, du, pass auf, ich bin hier zu Hause, ich gebe den Raum, ich bin ansprechbar jederzeit. Na, wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Wenn du offen bist für ein Gespräch, sag Bescheid. Ich bin einfach da.
Und das ist ja genauso bei dem Thema, wie sieht es jetzt mit einem Kinderwunsch aus in der Zukunft, genauso wichtig, weil die Frage ist ja auch nach so einem Verlust, wie geht es dann weiter? Und da entstehen ja auch erste Unsicherheiten, was so die körperliche Nähe wieder angeht, unabhängig davon, was die ärztliche und medizinische Seite ist, die lassen wir jetzt mal außen vor, aber einfach auch so das Gefühl, wie stehen wir beide denn zu diesem Thema jetzt? Und da muss ja auch offen drüber gesprochen wird, weil sonst kannst du nur falsch landen. Wenn du nichts machst, zum Beispiel als Mann, jetzt, wenn du keine körperliche Nähe nach ein paar Wochen, Monaten suchst, könnte man interpretieren, okay, dir ist das Thema nicht mehr wichtig, du möchtest das nicht mehr. Bei einer Frau sagte auch, ich hatte das Gefühl, er ekelt sich so ein bisschen vor mir. Das fand ich auch ein besonderer Aspekt. Und auf der anderen Seite, wenn der Mann dann schnell körperliche Nähe sucht, weil er sagt, okay, der Kinderwunsch bei uns beiden ist so groß und du hast ja auch gesagt, dir geht's körperlich wieder so gut, kann das interpretiert werden in, ja, das fällt ihm als erstes wieder ein, das möchte er jetzt unbedingt wieder, dass das zwischen uns funktioniert. Ich fühle mich aber innerlich noch gar nicht so, wir können nicht einfach jetzt so weitermachen und so tun, als wenn wir noch einen Versuch einfach starten. Das ist so sensibel, diese Phase danach auch.
Deswegen ist so wichtig, dass eben Trauer, Schmerz, Kummer, Leid wirklich Raum bekommt, in Verarbeitung geht, weil eigentlich alle Folgethemen, sowie also Ziele in der Zukunft, ne, Gemeinsamkeiten, Kinderwunsch und so weiter, wie ist das mit körperlicher Nähe, das kann man dann besonders gut anfangen zu besprechen, wenn man gemeinsam einen gewissen Grad der Trauerbewältigung auch erreicht hat, ein ganzes Stück weit die Gefühle verarbeitet hat, damit man möglichst, ohne dass diese Gefühle zu sehr das beeinflussen, dann nochmal neu drauf gucken kann und dann auch nochmal gemeinsam auch wirklich drüber spricht, welche Ängste hat das auch in beiden ausgelöst. Ja, weil auch Ängste natürlich dann etwas ist, was häufig entsteht, Ängste, Sorgen, und dass man auch darüber nochmal zusammen ganz offen spricht, damit das ja auch ein Stück weit, sag ich mal, die Energie verliert, wenn man das offen ausspricht und man dann entspannter vielleicht in eine neuen Kinderwunsch gucken kann und das nicht so von Ängsten in Form von was ist, wenn uns das wieder passiert und so weiter, dass das nicht zu sehr beeinträchtigt ist, weil da wissen wir ja auch, ne, je mehr wir innerlich gestresst sind, je mehr Ängste in uns sind und so weiter, das erhöht die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich eher, dass das sich wiederholt, ne?
Und auch was die Kinder, die in der Familie schon ein Bestandteil sind, betrifft, ist das wichtig, darüber zu sprechen. Weil auch das haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass sich das auch ändern kann, dass sich da auch Ängste entwickeln können von den Eltern. Man sagt, okay, dieser Verlust hat uns so geprägt, das, was wir haben, und das haben ja Eltern so oder so ja immer schon, finde ich, dass man immer denkt, so, oh Gott, ich könnte mein Kind auffressen, ich muss das beschützen, das ist mir so eng. Wie gehe ich damit um, wenn ich so einen Verlust erlebt habe? Wie schaffe ich das als Paar, dass ich trotzdem in einem gesunden Maße das Kind begleiten kann? Und ich sage, ich muss das jetzt noch mehr beschützen, weil ich habe auch so Angst, dass ich das verlieren könnte. Und das kann, diese Dynamik kann manchmal, jetzt hören vielleicht manche zu und sagen, das ist aber sehr selten, aber es ist gar nicht mal so selten und es ist auch ein natürlicher Vorgang, wenn man so eine krasse Lebenserfahrung gemacht hat, dass man sagt, das, was ich habe, das möchte ich beschützen und das möchte ich mir bewahren.
Dass man nicht so eine Überbehütung dann überkompensiert, sondern dass man dann trotzdem einen stimmigen, passenden Umgang findet, ne?
Und auch darüber muss man sprechen, weil auch das kann wieder nur von einer Seite im Gefühl passieren, ne? So, dass eine Seite sagt so, okay, ich kann jetzt im Gefühl nicht mehr mein Kind morgens alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen, wenn es glatt ist oder irgendwie, wenn es irgendwie dunkel ist, sondern jetzt brauche ich das. Und das darf auch mal eine kurze Zeit sein. Also, ne, das haben ja Menschen auch bei Themen, wo man sagt, ne, so, da sind gerade ein schwerer Verkehrsunfall in der engsten Nachbarschaft passiert und das ein Kind hat sich so schwer verletzt, dass man sagt, okay, ich kann in meinem Gefühl morgen früh mein Kind nicht an der Unfallstelle einfach so vorbeifahren lassen oder wenn da irgendwelche Übergriffe waren. Das ist ja ein normaler Instinkt von Eltern und das darf auch mal kurzzeitig sein. Auf lange Sicht sollte das natürlich wieder in Stimmigkeit und Normalität rübergehen.
Genau, das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass man sich bewusst darüber macht, dass das ein temporärer Ausnahmezustand ist, in dem auch Dinge anders sein dürfen.
Ja.
Das ist völlig in Ordnung, anders zu handeln, aus Ängsten heraus zu handeln und so weiter, aus Traurigkeit heraus und da mal anders zu sein. Und da muss nicht alles normal und wie immer laufen. Es darf mal wirklich völlig anders sein. Und es darf auch mal sein, dass dann die Wohnung eine Woche nicht aufgeräumt wird oder was auch immer.
Ja, oder die Kinder mehr Medien machen oder sonst was, wenn man selber sagt, ich muss hier erstmal klarkommen.
Das wird nicht die Welt nachhaltig verändern. So. Das Wichtige ist, dass man dann so eine innere Erlaubnis sich dafür auch gibt und sagt, das darf mal anders sein und dann wiederum aber auch den Drive findet, nach der Verarbeitungsphase zu sagen, okay, jetzt schauen wir, dass wir auch nach und nach wieder zurückfinden und diesen temporären Ausnahmezustand auch nach und nach wieder verlassen und schauen, an welchen Punkten können wir wieder zum Modus wieder vor zurückkehren und auch wirklich zu reflektieren und wo fällt mir das schwer? Wo sind vielleicht doch noch Sorgen und Ängste zu stark hängen geblieben und da nochmal bewusst als Paar drüber zu sprechen und immer wieder dem auch Raum geben und das zulassen, also nicht nur aussprechen, sondern auch anerkennen, ne? Nie Gefühle verneinen, ne? Nie sagen, die Gefühle haben keinen Sinn, das darf nicht sein. Ne, hör auf damit, jetzt ist auch mal gut.
Genau, gerade nach Jahren, weil das haben wir ja auch häufiger, dass das nach Jahren manchmal noch ein Thema ist. Und nicht zu sagen, aber weißt du, warum müssen wir jetzt drüber sprechen, das ist schon 7 Jahre her. Ja, aber wenn das im Gefühl drin steckt, dann geht es darum, dem Gefühl Aufmerksamkeit zu geben, dann ist das nicht verarbeitet.
Und das kann auch ein gemischt sein. Das kann auch sein, dass Aspekte verarbeitet sind und bestimmte Aspekte nicht verarbeitet sind. Weil insbesondere meistens die Ängste das sind, wo man am wenigsten gerne hingeht. Ne? Also, dass man zusammen Traurigkeit verarbeitet, ist noch das eine. Aber dann noch über entstandene Ängste zu sprechen, da muss man auch sagen, braucht man schon ein recht stabiles Fundament miteinander. Das heißt, das ist eben so eine wichtige Basis. Je stabiler das Fundament ist, bevor so etwas eintritt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch als Paar im Wir-Gefühl gut bewältigen zu können.
Und auch da ist es ja gar nicht schlimm und gar kein Makel, sich Unterstützung zu suchen. Weil diesen Rahmen, wenn zwei Menschen in Trauer sind oder sagen, sie möchten nochmal ein etwas älteres Thema aufzuarbeiten, diesen Rahmen zu halten, ist halt nicht leicht. Und da hilft es vielen Menschen auch zu sagen, ich brauche jemanden, weil ich in meiner eigenen Emotion so tief bin, der diesen Rahmen hält, der diesen Gesprächsrahmen bietet und der da so ein bisschen einen Leitfaden hat, dass wir beide einen guten Redeanteil haben, dass wir beide uns Fragen stellen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt so einen sicheren Rahmen, da trauen wir uns das auch mal auszusprechen. Das ist so viel wert und das ist ganz wichtig.
Und für die Trauerbewältigung gibt es ja auch eine breite Range an Angeboten für jeden passend. Ne? Ob das kostenlose Angebote vor Ort in der Stadt sind, ob das kirchliche Angebote sind für Menschen, die eher gläubig sind, ob das dann Angebote manchmal von Krankenhäusern sind, ob das Psychologen sind oder ob das dann Hebammen oder wiederum auch dann Therapeuten, Coaches, die sich speziell nur um Trauer kümmern oder eben wir, die dann eher den Blick auf das Paar und die Paarbeziehung, die Bindung zueinander, das Fundament haben, kann man da für sich immer das Passende raussuchen, was einen unterstützt und was einem hilft, ja, so aus dieser Phase möglichst gut herauszufinden. Ja, dass auch möglichst wenig Prägungen zurückbleiben, die man hat, weil auch das muss man ja sagen, so vielleicht als letzten Aspekt noch, wie man damit umgeht als Paar, wenn man bereits Kinder hat, prägt ja auch ein Stück weit vielleicht die Kinder. Ne, wie die vielleicht irgendwann mal entspannter oder sorgenvoll auf das Thema schauen, selbst Eltern zu werden.
Ne? Gerade wenn die Kinder im Alter sind, wo sie auch schon sehr viel mitbekommen, dann ist das wichtig, dass man da denen auch einen sicheren Rahmen gibt.
Ja, das einmal zu dieser Folge, ne, mit ein paar besonderen Themen. Wenn du oder ihr gemeinsam zugehört habt und merkt, da ist noch ein unverarbeitetes Thema in euch, das Jahre zurückliegt oder das ist auch gerade akut vorgefallen und ihr möchtet gerne in dieser Phase Unterstützung und Begleitung haben, habt das Gefühl, dass ihr euch in vielen Aspekten, wie wir sie beschrieben haben, wiedergefunden habt, beziehungsweise wie wir damit umgehen würden, ihr habt das Gefühl, das passt zu euch, das fühlt sich stimmig an, dann meldet euch sehr gerne fürs telefonische Erstgespräch und wir schauen gemeinsam, wie eine Begleitung für euch aussehen kann.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald.